Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
In Aachen hat am Freitag die erste internationale Fridays for Future-Demo stattgefunden. Und gestern und heute wurde und wird weiter demonstriert im rheinischen Braunkohlerevier. Außerdem ist in Bonn UN-Klimakonferenz und die EU-Staaten haben sich gerade auch damit beschäftigt, wie man es schaffen könnte, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird. Leider erfolglos. Das Thema Klimaschutz beschäftigt und bewegt aber gerade sehr viele Leute und das zu Recht. Nicht zuletzt, weil es immer noch Menschen auf dieser Welt gibt, die nicht verstehen wollen, dass vor allem unser westliches Leben die Erde mindestens verändert, wenn nicht Schlimmeres. Was man davon auf unserer Erde jetzt schon mitbekommt, damit hat sich die Journalistin Susanne Götze beschäftigt. Sie ist schon seit Jahren in diesem Themenbereich unterwegs und vieles von dem, was sie auf der ganzen Welt erlebt und recherchiert hat, das hat sie in ein Buch gepackt, Land unter im Paradies. Reportagen aus dem Menschenzeitalter heißt es. Ich habe mit ihr Ende des letzten Jahres hier in Dein Sonntag gesprochen. Das, was sie zu sagen hat, ist aber mindestens genauso aktuell wie vor einem halben Jahr. Und weil es gerade so gut passt und weil es ein wichtiges Thema ist, spiele ich euch das Gespräch jetzt nochmal. Moin Susanne.
Guten Morgen.
Gehen wir doch erstmal nach Afrika. Du reist durch viele Länder, durch viele Kontinente. Fangen wir bei Afrika einfach mal an. Und ich würde ganz allgemein mal mit der Frage anfangen, weil du dich mit verschiedenen Ländern in Afrika beschäftigt hast. Wie sichtbar ist denn der Klimawandel in Afrika?
Ja, das ist schwierig, den Klimawandel wirklich zu sehen, weil der Klimawandel ein Prozess ist und quasi, ich mal sage, so stückchenweise die Gesellschaften verändert und auch die Reaktion der Menschen auf diese Veränderung ist nicht auf den ersten Blick sichtbar. Also Klimawandel ist nicht irgendwas, was an der Straßenecke steht und man sagt, hallo, Klimawandel.
Das wäre schön einfach. Ich glaube, dann hätten wir keine größeren Probleme, auch nicht mit Menschen, die uns glauben machen wollen, dass es ihn nicht gibt. Ne?
Genau, das ist nämlich das große Problem, dass man genau hinguckt, dass es komplexe Probleme sind. Und das, was ich so ein bisschen auch vor allem in Afrika gesehen habe, ist, dass Klimawandel ist natürlich nicht das einzige Problem, sondern es ist immer das Problem, was on the top noch draufkommt und was die bestehenden lokalen Probleme quasi noch anheizt. Mhm. Und das ist eigentlich das Gefährliche daran.
Gehen wir doch mal in ein Beispiel, was du in deinem Buch beschreibst, eine Reise nach Benin. Da warst du in einem abgelegenen Dorf, Wara heißt es. Ne? Mhm. Es liegt, wie du schreibst, eine Tagesreise vom Meer entfernt, also wirklich schon so ein bisschen in the middle of nowhere. Warum hast du ausgerechnet dieses Dorf ausgewählt?
Ich war auf der Suche nach dem Umgang von Bauern, also afrikanischen Bauern mit dem Klimawandel und also habe gesucht quasi nach, ja, nach einem ziemlich auch abgelegenen Dorf, also was nicht Stadt ist und was wirklich weit ab von der Zivilisation ist und wie die quasi mit den veränderten Wetterbedingungen umgehen oder ob sie die überhaupt wahrnehmen. Mhm. Ja? Also ich wollte also gezielt ein Dorf haben, was jetzt nicht quasi in einem städtischen Umfeld ist und wo die Leute vielleicht auch schon wissen, was Klimawandel ist etc. Mhm. Ich wollte wirklich mal dahin gehen, wo auch die meisten Leute in Afrika wohnen, nämlich wirklich in abgelegenen Dörfern.
Mhm. Mit wem hast du denn da gesprochen? Also wie bist du dann an Menschen rangekommen?
Also es ist so, dass wenn man in Afrika kann man nicht einfach, also man kann einfach losfahren, aber es ist es ist mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden. Wenn man jetzt nicht da jahrelang gewohnt hat, dann muss man sich ein Auto mieten, man muss sich einen Fahrer mieten, weil man kann auch nicht selber fahren, weil die Straßenverhältnisse sehr, sehr schwierig sind. Mhm. Man braucht einen Führer, der sich auskennt, und am besten noch einen Übersetzer, weil gerade die Menschen in abgelegenen Regionen oder in vielen Regionen einfach auch nicht die Kolonialsprachen sprechen, also dann in ihren lokalen afrikanischen Sprachen sprechen, was ich natürlich auch nicht verstehe. Mhm. Das heißt, es ist mit sehr viel Aufwand verbunden und man braucht jemanden am besten vor Ort von einer NGO oder von einer staatlichen Organisation etc., die einem dann Tipps geben, das und das Dorf interessant, da findet das und das Projekt statt und da könnte man die Leute mal befragen. Mhm. Und genau so war es dann auch.
Mit wem hast du dann da konkret gesprochen?
10 Bauern waren es, glaube ich. Also das waren Bauern und Bäuerinnen. Und denen habe ich quasi immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Also ich habe gefragt, wie es mit ihrer Ernte geht, wie sich das verändert hat die letzten Jahre, wie die Wetterbedingungen sind. Also das heißt, ob sie das Gefühl haben, dass sich das Wetter verändert hat, was für Probleme sie mit Missernten haben, ob sie Probleme mit dem Boden haben, ob sie Pestizide benutzen. Also ganz viele Fragen rund um ihre Arbeit quasi und ob sie auch Probleme haben, dann, wenn sie weniger Einnahmen haben, was das ökonomisch für sie bedeutet. Etc. Also ich habe sie dann wirklich auch nach ihrem familiären Problemen dann gefragt. Mhm. Und da hat sich ein sehr spannendes Bild ergeben. Und mit einem, wo ich dann das Gefühl hatte, der ist wirklich spannend und der war auch bereit, mir sein Feld zu zeigen und mehr zu erzählen, mit dem bin ich dann quasi weiter rausgefahren. Also das heißt, um seinen Protagonisten zu finden, muss man erstmal mit vielen Leuten auch reden, weil nicht der Erstbeste ist dann der, der einen auch irgendwie weiterbringt, journalistisch. Mhm. Ne?
Was hast du da für Antworten bekommen? Vielleicht so ein bisschen zusammengefasst. Also wie geht's den Menschen da arbeitsmäßig?
Ja, also diese Menschen haben ja große Probleme und das haben sie nicht erzählt, glaube ich, um einfach nur Geld zu bekommen, sondern sie haben also mir erzählt, dass ihre Ernten quasi geschrumpft sind und sie sind ja eigentlich stolz darauf, Bauern zu sein. Es ist nicht so, dass sie da alle unbedingt aus ihren Dörfern weg wollen, sondern sie sind eigentlich stolz darauf, dass sie Bauern sind und sie wollen eine große Ernte haben und müssen ihre Familie versorgen. Genau, und das wollen sie eigentlich auch erzählen. Und den Bauer, den ich dann begleitet hatte, der hat mir erzählt, dass seine Maisernte von 3 Tonnen auf 1 Tonne pro Hektar dann geschrumpft ist. Und das bedeutet für diese Leute beispielsweise, dass dann, wenn jemand krank wird, ist dann kein Geld mehr da, Medikamente zu kaufen oder das Haus kann nicht repariert werden, es regnet dann rein und etc. pp. Es hat dann riesen also ökonomische Folgen quasi. Und er hat gesagt, das Problem ist einfach, dass der Boden nicht mehr so viel hergibt. Und er versteht das nicht. Wir haben immer die gleichen Anbaumethoden gehabt. Und er hat schon irgendwie gemerkt, also es war auch der dann in dem Projekt drin war, wo die quasi umgestellt haben auf ökologische Landwirtschaft, hat gesagt, ja, wir haben halt jahrelang Baumwolle angebaut, immer auf dem gleichen Boden und die Pestizide benutzt. Und er hat gemerkt, dass der Boden immer sandiger geworden ist und immer unfruchtbarer. Und genau das, wenn man sich die größeren Studien anguckt, ist auch genau das, was passiert. Das ist ja auch das, was hier passiert, das ist überall auf der Welt passiert, dass quasi diese Monokulturen und Pestizideinsatz stärker einfach alle Mineralien und aus dem Boden saugen quasi und auch die Humusschicht abgetragen wird etc. Und der Boden ist dann wirklich ja so eine unfruchtbare Masse. Also das ist nur noch Sand und ich habe das angefasst, Sand und Steine, das hält keine Feuchtigkeit und so kann da auch nichts mehr richtig wachsen. Ne?
Und das ist das, was du eben meintest, also es gibt schon Probleme, sowas wie Monokulturen, Pestizideinsatz und dann kommt der Klimawandel noch on the top obendrauf.
Genau, also das Problem da in Benin ist auch noch ganz stark die Abholzung. Also es ist heute die Leute, die Population wird ja auch größer dort und die halzen halt massiv ihren Wald ab, weil sie dann Holzkohle machen können und die verkaufen können. Das ist alles eine ökonomische Geschichte. So, und das heißt, das Mikroklima ändert sich sowieso, weil wenn man weniger Bäume hat, ist es auch weniger feucht, die Wolken ziehen weiter, es regnet weniger etc. Und hinzu, on the top, kommt noch, dass einfach südlich der Sahara, das ist ein Hotspot der globalen Erwärmung ist. Das heißt, dass es eh wärmer wird. Und das berichten halt die Bauern auch. Die meinen, es sind halt extreme Temperaturen, so wie sie sie noch nie erlebt haben. Und von Extremtemperaturen, da reden wir ja dann beispielsweise von über 45 Grad. Also die sind 40 Grad gewöhnt, aber 45 Grad bis 50 Grad merken sie dann schon. Und das sind Temperaturen, wo sich niemand mehr bewegen kann und nicht mehr arbeiten kann. Dann extreme Dürreperioden, das ist einfach, die warten ja, wenn sie aussehen. Normalerweise wissen sie seit Jahrhunderten, wann es ungefähr regnet. Dann sehen sie aus, damit die Vögel das dann nicht wegpicken. Aber wenn es dann nicht regnet, dann verdorren die Samen und dann kommen die Vögel und dann sind die Samen weg. Dann gibt es keinen Ertrag. Genau, und diese Probleme, deshalb meine ich, diese Wetterveränderungen, also die halt aus dem Klimawandel resultieren, kommen quasi auf diese lokalen Probleme noch on the top drauf. Und das führt dann sozial einfach ganz klar dazu, dass viele Junge weggehen aus den Dörfern, dass die Alten quasi ihre gesamten Familien nicht mehr ernähren müssen. Das heißt, dass oft die jungen Männer dann in die Stadt gehen müssen und als Taxifahrer arbeiten oder versuchen, so eine kleine Bauchläden aufzumachen oder im schlimmsten Falle in die Nachbarländer emigrieren oder auch nach Europa kommen. Und das sind diese sogenannten Fluchtursachen. Also das nennen wir hier so, aber das sind dann ganz konkret das, was da vor Ort passiert. Und ich muss sagen, wenn ich da Bauer wäre und mein Land wäre nicht mehr fruchtbar, ich hätte immer weniger Einnahmen, dann wüsste ich auch nicht, was ich machen sollte. Und würde wahrscheinlich auch loslaufen irgendwann. Also
was weiß der Bauer, mit dem du auf sein Feld gegangen bist, über den Klimawandel?
Ja, das ist eine total spannende Frage, weil das habe ich ihn natürlich auch gefragt. Wissen Sie, was der Klimawandel ist? Und er meinte, ja, das hätte er mal irgendwie gehört. Da hätte irgendwie eine NGO mal drüber gesprochen. Aber er weiß nicht genau, was das ist. Das heißt, die Bauern, die kennen nur das Wetter. Und das kennen sie natürlich ziemlich gut. Genauso wie hier die Bauern auch. Also alle Menschen, die mit der Natur zu tun haben. Im Gegensatz zu uns Städtern, die wir quasi einfach nur wissen, okay, kalt, Mantel, warm, T-Shirt.
Und das läuft noch nicht immer glatt, ja.
Und das läuft auch nicht immer glatt, genau. Wissen Leute, die mit der Natur jeden Tag arbeiten, natürlich bestens über die Wetterbedingungen Bescheid. Und das heißt, was diese Menschen wissen und fühlen, sind die Wetterveränderungen, aber sie wissen nicht, was der Klimawandel ist. Und sie wissen auch nicht, dass es von den Industrieländern verursacht wird. Also sie haben eine vage Vorstellung, was da im Norden abgeht, aber sie wissen nicht, dass CO2 die Ursache ist und auch die Industrialisierung im Norden nicht die Ursache dafür ist, dass ihr Wetter sich jetzt da verändert. Ne? Das sind Gedankensprünge, die sind ja selbst für uns schwierig. Und dann kann man sich vorstellen, für jemanden, der quasi keine akademische Ausbildung hat, beziehungsweise noch nicht mal die Schule besucht hat und nicht lesen und schreiben kann, das ist einfach ein Sprung zu weit.
Jetzt hast du aber eben davon gesprochen, dass dieser Bauer umgestellt hat auf ökologische Landwirtschaft. Wie ist das gekommen? Wird das da gerade gefördert?
Genau, das ist quasi ein Projekt von der GIZ. Also man kann die GIZ sehr stark kritisieren, für viele Projekte sicherlich. Also es gab schon immer eine starke Kritik auch an Entwicklungshilfe. Aber ich muss sagen, ich habe auch schon viele Projekte gesehen, die mir nicht gefallen haben. Aber dieses Projekt fand ich sehr spannend. Und zwar, weil der Ansatz ist so ein bisschen, dass da nicht gearbeitet wird, die weißen NGOs kommen und dann erzählen wir euch, was ökologische Landwirtschaft ist. Mhm. Sondern die haben quasi vor Ort einen Agraringenieur gehabt, der aus Benin kommt und der seit 30 Jahren sich dort schon mit Bauern beschäftigt und der auch studiert hat und quasi Studien macht über die Bodenqualität. Und der hat sich halt hingesetzt mit NGOs, also unter anderem der GIZ, also den Deutschen, hat überlegt, okay, was können wir machen, um halt die Landwirtschaft klimaresistent zu machen. Das heißt also hitzebeständige Arten anbauen und wie können wir den Boden wieder fruchtbar machen. Das sind ganz konkrete Maßnahmen, wozu man quasi keine große Chemie braucht. Also die Idee war auch, wir schießen jetzt nicht hier irgendwie wieder wahnsinnig viel Geld in die Dörfer und wir wissen nicht, wo es hingeht oder das kommt wieder nicht an oder weiß ich, ne, sondern wir machen mit den Schulungen quasi, wie sie sich an dieses veränderte Wetter anpassen können. Und das finde ich spannend. Also unter anderem, ich sage mal ein Beispiel, sie empfehlen den Bauern zum Beispiel Hülsenfrüchte anzubauen, weil diese Hülsenfrüchte quasi den Boden mit Schichtstoff anreichern, was dem Boden fehlt. Und die runterfallenden Blätter sollen dann nicht verbrannt werden. Normalerweise werden die halt alles, was runterfällt an Blättern und auch Erntereste werden normalerweise verbrannt im Benin. Aber die werden dann nicht verbrannt, sondern liegen gelassen, damit der Boden wieder Mineralien kriegt. Also sind so ganz einfache Tipps, die den Bauern gegeben werden und wo sie Schulungen bekommen, die dann den Boden wieder besser machen sollen. Und das klingt nicht viel, aber der Bauer hat zu mir gesagt, dass er diesen Hülsenfrüchten verdankt, dass seine Ernte wieder steigt, also den Ernteertrag. Und das ist schon eine spannende Sache. Das heißt, ohne viel Geld, mit ganz einfachen, wir nennen es hier ökologischen Methoden, aber eigentlich sind es ganz natürliche, normale Methoden, den Boden einfach wieder fruchtbar zu machen.
Sind das Methoden, die auch nachhaltig dafür sorgen können, dass man in dieser Region weiter davon leben kann, dass man Dinge anpflanzt? Oder ist das sowieso in absehbarer Zeit durch den Klimawandel vorbei?
Ja, das ist die große Frage. Das weiß halt keiner, wie schlimm das noch wird und wie stark das Wetter sich noch verändert. Das hängt viel davon ab, auch wie viel wir jetzt generell dafür tun, dass der Klimawandel zumindest abgemildert wird. Das ist ja alles im Bereich der Spekulation. Aber ich sag mal, was die Leute dort vor Ort machen ist, also man muss sich vorstellen, sie haben lange traditionell gearbeitet und dann kamen auch viele große US-Firmen oder europäische Firmen und haben den Bauern halt auch einfach auch diese Pestizide verkauft, ne? Und haben denen gesagt, okay, Leute, mit Baumwolle könnt ihr Geld verdienen, das ist alles für den Export natürlich.
Klar.
Und man muss sich vorstellen, das ist das größte Exportgut in Berlin sind Cashewnüsse und Baumwolle. Was anderes haben die quasi nicht als Wirtschaftszweige. Das heißt, das Einzige, wo man Geld machen kann, ist diese Baumwolle oder diese Cashewnüsse. Und das heißt, die Leute bauen das alles an wie wild.
Klar.
Ja, und man denkt immer ans nächste Jahr und natürlich nicht in 10 Jahren etc. So, deswegen sind es ganz einfache Methoden, mit denen man quasi wieder zurückrudert, wie sie früher eigentlich gewirtschaftet haben. Und früher hatten sie eine Dreifelderwirtschaft und sowas alles. Diese Bauern haben ja jahrhundertelang überlebt und sind ja auch nicht doof. Das Problem ist nur, wenn von außen diese Direktive kommt, hey, damit könnt ihr schnell Geld machen und dann habt ihr hier noch die Pestizide dazu etc. pp. Und die kosten alle nicht viel. Also ich habe da diese leeren Plastikflaschen gesehen von Bayer etc. Da denkt man sich, ja, okay. Und diese Bauern haben so ein bisschen quasi verlernt und müssen wieder ein bisschen zurück da, wo sie herkommen. Das ist die eine Sache. Und die nächste Sache ist, dass sie wirklich teilweise ihre traditionelle Landwirtschaft auch umstellen müssen. Eben auf Sorten, die sie früher nicht so angebaut haben. Weil eben die Sorten, die sie jetzt haben, teilweise zu wasserintensiv sind und teilweise die Hitze nicht so vertragen. Und dadurch, dass es wärmer wird, muss man einfach quasi die Sorten umstellen. Das passiert ja auch zum Beispiel in Deutschland hier. Das ist ja das weltweite Phänomen, dass die Regionen quasi neue Arten pflanzen müssen, damit die halt hitzeresistenter sind.
Gehen wir doch mal nach Europa, nach Frankreich. Weil auch da spürt man die Folgen des Klimawandels. Zum Beispiel im Westen des Landes im berühmten Weinanbaugebiet Saint-Emilion.
Genau, also beim Wein, das ist eine sehr sensible Pflanze. Und wenn da die Winter zu mild sind, also hat das eine Auswirkung auf den gesamten Kreislauf rundherum um der Pflanze. Zum Beispiel sterben Parasiten nicht so stark ab, wenn es im Winter nicht friert. Also das ist immer ein Beispiel. Das nächste ist aber, dass wenn die Sommer zu lang sind und die Sonneneinstrahlung zu stark ist, dann verändert sich die Weinnote. Dann steigt der Alkoholgehalt. Dann gibt es mehr Zucker im Wein. Deswegen, man kann das ja auch schon sehen, koste mal einen Wein aus Marokko. Marokko, mhm, ne, oder Algerien, die sind sehr süß. Mhm. Und wenn man dann den Bordeaux dagegen hält, sind ja relativ trockene Weine, die französischen Weine. So, und das verändert sich gerade. Das heißt, die französischen Weine werden süßer. Ja? Und Spanien liegt da so ein bisschen dazwischen. Also je südlicher man geht, desto süßer. Und die Süße kommt aber in den Norden. So kann man das kurz zusammenfassen, was die Wetterveränderung oder die veränderte Sonneneinstrahlung oder die Hitze mit dem Weinreben macht.
Das heißt, der Bordeaux schmeckt irgendwann vielleicht ganz anders durch den Klimawandel in ein paar Jahren.
Genau, also der Bauer vor Ort, der Weinbauer hat mir gesagt, also dass schon früher lagen sie beim Alkoholgehalt bei 11-12%, mhm, jetzt liegen sie bei 15%, das muss man sich mal vorstellen.
Okay, ja.
Genau, und sie versuchen natürlich diesen Zuckergehalt so niedrig wie möglich zu halten, weil das einfach nicht das Charakteristika vom Bordeaux-Wein ist. Mhm. Also das würde quasi die gesamte, das ist ja Weltkulturerbe, Saint-Emilion, mhm, und drumherum, und wenn sich da die Weinnote verändert, das ist für Frankreich quasi eine mittlere Katastrophe.
Und da kommen ja auch wirklich richtig teure Weine her, ne? Also berühmte, bekannte, teure Weine.
Genau, mhm, also er hat mir gezeigt, das Spanien war bei dem, das war jetzt kein super wohlhabender Weinbauer, weil ganz Saint-Emilion ist ja quasi so eine, ja, alles Weltkulturerbe. Das heißt, alles ist heiliger Boden da. Und das ist eigentlich ein kleines Dorf, natürlich wahnsinnig touristisch, und die ganze Welt reist dahin. Sein Wein heißt Château Clos Cormier. Mhm. Und man denkt mal, Château, wow, ja, da muss ja jetzt ein Schloss stehen. Ja. Dem ist aber nicht so, sondern er hat 6 Hektar und in der Mitte ist so ein kleiner Verschlag. Das war quasi so eine Art Scheune. Mhm. Und da drinnen sind 6 große Edelstahlfässer, wo der quasi seinen Wein gärt. Das ist sein Château.
Mhm. Naja, gut.
Und seine Weine kosten aber auch nur um die 10 bis 15 Euro. Mhm. Und dann hat er so rundherum gezeigt, das ist das Château, das ist da und da. Und dann meinte, ja, da drüben kostet die Flasche 200 Euro und da drüben kostet eine Flasche 300 Euro. Und so, wow, okay. Mhm. So, das sind so ein bisschen die Verhältnisse da. Das heißt, also das hat für den Nationalstolz und für das, also überhaupt das Kulturerbe für Frankreich ist der Wein unglaublich wichtig da. Ne? Mhm. Das ist auch ein wahnsinnig großer wirtschaftlicher Zweig. Das heißt, wenn das irgendwie baden geht oder sich verändert, oder sagen wir mal, das wird alles nur noch dann im Norden angebaut oder so, das wird ein Problem.
Aber wie geht man damit um? Weil es scheint ja relativ unausweichlich, dass es wärmer wird, dass die Erde sich erwärmt, dass damit dann der Wein süßer wird. Also wie arrangiert man sich damit? Oder ist das dann einfach so, dass man irgendwann sagt, naja gut, dann schmeckt unser Wein halt dann in 20 Jahren so wie in Südspanien?
Genau, jetzt kann man sich vorstellen, ist genau die richtige Frage. Ne? Wenn die denken, oh Gott, der Wein ändert sich, natürlich sind die hellwach und wissen genau, was passiert. Mhm. Und Frankreich ist ein Industrieland, das heißt, sie haben die Ressourcen und die Möglichkeiten, sich anzupassen. Und ich war selbst überrascht, muss ich ehrlich sagen, dass sie schon so weit sind. Mhm. Bin dann gefahren zum Nationalen Institut für Agronomieforschung. Das ist bei Bordeaux, ungefähr 20 Kilometer von dem Weinbauern weg. Mhm. Dort gibt es Mikrobiologen, die Tag und Nachts nichts anderes tun, als an den Weinreben zu forschen. Und zwar Weinreben zu suchen, die hitzeresistenter sind, die mit weniger Wasser auskommen und die trotzdem ungefähr dann die gleiche Note haben wie heute der Bordeaux. Mhm. Und das passiert auf 2 Wegen. Und zwar einmal bin ich da wirklich in so ein Gewächshaus reingeschleust worden. Da muss man sich so Plastikschuhe anziehen, mhm, und wird durch alle möglichen Schranken da durchgelotst. Und alles ist abgedichtet. Das sind halt genveränderte Reben. Und damit nichts nach außen dringen, dass damit die Pollen nicht in die Umwelt kommen, ist da halt alles total clean. Mhm. Und dort wird mit Tomatenpflanzen experimentiert, die genverändert sind, und die werden getestet auf Hitzebeständigkeit. Und man nimmt Tomatenpflanzen, weil Weinreben wahnsinnig lange brauchen, um überhaupt Früchte zu tragen. Ne? Die brauchen da bis zu 5-6 Jahren.
Mhm. Das heißt, wenn man umstellen würde quasi, dann dauert das eine ganze Weile, bis man wieder ordentliche Weintrauben hat, mit denen man auch noch Geld verdienen kann.
Genau. Man muss die also quasi erstmal alle testen, in Testreihen etc. Und dann irgendwann muss man die Reben testen und dann muss man die noch ausbringen, und eine Umstellung der Reben, also auch dann vor Ort bei den Bauern, das dauert halt 5-10 Jahre, bis die dann richtig, deswegen sind die auch alle so alt da, ne? Und das ist nicht mal eben so, man pflanzt da immer eben eine andere Rebe an.
Also auch ein bisschen Risikospiel auf jeden Fall.
Definitiv, definitiv. Und was die jetzt auch schon machen, also vor dem Gewächshaus, und das fand ich auch spannend, haben Rebenzüchtung, also es ist nicht nur Genveränderung, sondern sie züchten auch und testen quasi marokkanische und spanische Rebsorten quasi auf dem Boden. Boden des Bordeaux, also von Bordeaux. Mhm. Ja, und da hat er mich durch die Reben geführt und gesagt, ja, das ist ja Spanisch, Amerikanisch, Nordafrikanisch etc. Und der ist ganz gut und der wird dann so ähnlich, weil das kommt bei dem Wein ja auch viel auf den Boden an. Ne? Also es ist, die marokkanische Rebe schmeckt dann nicht genauso wie in Marokko natürlich.
Mhm. Jetzt beschäftigst du dich ja schon seit Jahren mit dem Klimawandel und mit den Folgen der Erderwärmung. Was antwortest du Menschen, die behaupten, es gibt keinen Klimawandel, die du sicher ja auch immer wieder getroffen hast, ne?
Klar, habe ich die immer wieder getroffen, aber ich habe ehrlich gesagt aufgehört, mit so einen Leuten zu diskutieren, sondern ich berichte lieber über die Gründe, warum es diese Menschen gibt und welche Interessen dahinter stehen. Das finde ich eigentlich viel spannender, als mit denen zu diskutieren, weil natürlich ist es so, ich bin Journalistin und keine Klimawissenschaftlerin und ich kann den Stand der Forschung referieren, aber ich habe die Forschung ja nicht gemacht. So. Und klar, ich kann auch mit denen diskutieren, aber ich habe meistens die Erfahrung gemacht, dass es einfach nichts bringt. Diese Leute sind aus bestimmten Gründen, lehnen die den Klimawandel ab. Es sind meistens halt rechte oder konservative Kreise. Und die haben ihre eigenen Gründe, warum sie den Klimawandel ablehnen. Das liegt nicht daran, dass sie wirklich, vielleicht glauben sie manchmal auch wirklich, dass es ihn nicht gibt, aber sie ziehen ja quasi bestimmte Quellen zu Rate, die einen bestimmten Hintergrund haben. Und das machen sie nicht umsonst. Und ich finde es halt ganz spannend zu sehen, warum das halt so auch im rechten Spektrum angesiedelt ist. Also wir sehen es ja hier, die einzige Partei in Deutschland, die den Klimawandel leugnet, ist die AfD. Und das ist ja nun klar rechte nationalistische Partei. Es ist ähnlich wie Trump und das ist alles kein Zufall, dass das eben so eine Leute sind, die mit diesem globalen Problem Klimawandel nichts zu tun haben wollen. Und das ist dieses Denken, wir wollen eigentlich zurück irgendwie, ich weiß auch nicht in welches Jahrhundert, weil eigentlich war es nie so, in ein sauberes Deutschland oder eine saubere Nation mit nur den Menschen, die schon immer hier gewohnt haben, obwohl das natürlich auch nicht stimmt. Also irgendwie alles weiße, deutsche Kleinfamilie in unserem Deutschland, wo es kein Klimawandel gibt, wo es keine Migranten gibt. Es wird einfach alles negiert, was irgendwie Globalisierung ist. Und der Klimawandel ist Teil der Globalisierung und wird deswegen quasi einfach mal negiert. Migration kann man nicht negieren, die wird einfach abgelehnt. Klimawandel kann man negieren, wenn man möchte, weil der steht halt nicht an jeder Ecke, sondern da muss man halt ein bisschen was zu lesen, das muss man verstehen. Das kann man auch erleben, aber man kann es auch leugnen. Und dementsprechend wird das halt einfach geleugnet. Und das finde ich schon spannend. Also ich finde, dass es da eine große Parallele gibt zwischen der Migrationsdebatte und der Klimawandeldebatte.
Wenn wir gerade in Deutschland sind, bleiben wir doch einen Moment hier. Auch bei uns sind Verbraucher immer aufgefordert, ihr müsst mehr für den Klimaschutz tun. Machen mittlerweile ja auch immer mehr Menschen. Es ist in vielen Köpfen im Bewusstsein angekommen. Ist das für dich der richtige Weg oder müsste da die Regierung eigentlich noch mehr tun, um die Erderwärmung zu bremsen oder beziehungsweise zu verringern?
Ja, natürlich lebe ich jetzt auch nicht so, dass ich versuche, meinen CO2-Fußabdruck möglichst groß zu machen. Natürlich versuche ich auch selber darauf zu achten und natürlich rede ich da auch viel mit Menschen drüber. Aber an sich finde ich das schwierig, weil wir sind jetzt ein bisschen an einem Stadium, wo die Politik halt immer nach unten sagt, Mensch, ihr könnt ja so viel machen und Verbraucher und jetzt achtet mal darauf und verzichtet darauf etc. pp. Ja, und selber werden die Klimaziele nicht eingehalten in Deutschland und wird einfach nichts getan, um diese Transformation, die wir dringend brauchen, voranzubringen. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, die Verantwortung quasi auf den Verbraucher abzuwälzen. Natürlich kann der Verbraucher auch was tun, aber dennoch wird er quasi die Klimakrise nicht alleine lösen, sondern das muss die Politik machen. Und das heißt, der Verbraucher muss vor allem dafür sorgen, dass er die Politik in die Verantwortung nimmt. Das ist schön, wenn ich sage, nee, ich fliege jetzt nicht dahin oder ich kaufe jetzt nur noch Bio oder so, ne? auch wenn es da nicht immer Bio ist, was wir alles wissen.
Aber ein schwieriges Thema.
Immer genau, Greenwashing und das ist natürlich auch ein Geschäftszweig geworden etc. pp. Aber das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist wirklich, den Politikern zu sagen, hey, es geht irgendwie um unsere Zukunft, um unsere Kinder und ihr müsst jetzt handeln. Ne? Und das ist einfach stark blockiert. Ne? Und wir stehen jetzt an so einer Schwelle, wo es jetzt wirklich mal ernst werden müsste. Und das können nicht die Verbraucher lösen. Das muss die Politik lösen. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wir denken, wir sind hier wahnsinnig Vorreiter. Ne? Wir haben 30% erneuerbare Energien, aber im Stromsektor, muss man auch dazu sagen. Und alle anderen Sektoren sind über 90% noch fossil. Also wir reden seit 20 Jahren über die Wende in der Klimapolitik und wir reden über die Energiewende, wir reden über Dekarbonisierung. Aber was eigentlich bis jetzt passiert ist, ist so minimal, es ist erschreckend. Also wir reden wahnsinnig viel und nichts passiert. Und das ist das große Problem.
Ist das ein deutsches Problem oder wenn du jetzt in andere europäische Länder schaust, gibt's da Länder, wo es besser läuft oder wo man sich was abschauen könnte, weil es so ein gutes Beispiel ist?
Ja, es gibt schon Länder, die, sage ich mal, fortschrittlicher sind als und progressiver sind als Deutschland. Das gibt es auf jeden Fall. Und es gibt aber auch Länder, die noch eine schwierigere Politik haben als Deutschland. Also so in Europa kann man sagen, das Land, was besonders aktiv ist, ist Schweden. Die Schweden haben zum Beispiel seit 1991 schon eine CO2-Steuer. Mhm. Und zwar eine ziemlich hohe. Also wir wissen ja, dass dieses skandinavische Modell, also die skandinavischen Länder generell sehr hohe Steuern haben und darüber halt quasi ihr Allgemeinwohl oder die allgemeinen Güter oder die öffentlichen Güter finanzieren. Mhm. Aber diese CO2-Steuer ist ein was Progressives, was die halt, wie gesagt, schon fast 30 Jahren haben. Sie haben viele erneuerbare Energien, aber natürlich auch viel Wasserkraft. Also es kommt immer darauf an, woran man das misst. Ne? Oder wir haben Dänemark, auch ein nordisches Land, was führend ist bei erneuerbaren Energien. Wir haben halt wahnsinnig viel Offshore-Windkraft. Wohingegen wir zum Beispiel noch einfach einen Riesenanteil an Kohle haben, den wir einfach nicht loswerden. Ne? Und wo wir jetzt natürlich drüber diskutieren, aber es ist auch eben 5:12. Und langsam werden wir auch international nicht mehr für voll genommen, weil wir waren mal Klimavorreiter und jetzt erzählen wir hier irgendwie, wir wissen noch nicht genau wann und ob und mit der Kohle und wann das zu Ende sein wird und so weiter. Also schwierig.
Susanne Götze ist Journalistin aus Berlin, schreibt seit 2002 über Umwelt- und Klimathemen in Zeitungen und Magazinen wie der Freitag, Frankfurter Rundschau, Taz, Zeit, SZ oder Spiegel Online. Und sie hat ein Buch geschrieben, Land unter im Paradies, Reportagen aus dem Menschenzeitalter. Falls ihr euch für das Thema interessiert, was ihr solltet, schaut da gerne mal rein. Da wird der Klimawandel auf jeden Fall greifbar und lesbar. Liebe Susanne, vielen lieben Dank und einen schönen Sonntag dir noch.
Tschüss.
Tschüss. Das Gespräch mit Susanne Götze habe ich am 2. Dezember 2018 hier in Dein Sonntag in Deutschlandfunk Nova geführt.
Deutschlandfunk Nova, Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 8 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.